Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ihr könnt mich hoffentlich gut verstehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann meldet euch einfach. Einfach ein Handzeichen und die Leute an der Elektronik werden dann, oder ich werde dann das Mikrofon so einstellen, damit ihr alles gut verstehen könnt. Wir haben vorhin das Lied gehört, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Es ist ein Lied, das sehr bewegend ist. Und ich liebe dieses Lied, weil der Herr Jesus darin verherrlicht wird. Und wenn man zu Hause manchmal so seinen Computer aufmacht, da gehen schon mal ganz interessante Sachen auf. So Angebote, so wo man dann draufklicken soll. Und da bin ich, warum das so ist, weiß ich auch nicht, jedenfalls mal auf eine Seite gekommen. Die habe ich dann aufgemacht und dann wurde dieses wunderschöne Lied in arabischer Sprache gesungen. Von einem arabischsprachigen Interpreten. Genauso professionell aufgenommen, wie wir das gehört haben. Und da waren auch relativ viele Zuhörer dabei. Ich nehme an, es war eine evangelistische Veranstaltung. Wenn man dann hört, man weiß, der singt jetzt, du großer Gott, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Und sehe ich Jesus auf der Erde wandeln, in Knechtsgestalt und so weiter. Er singt das vielleicht mit etwas anderen Worten, aber da wird einem groß und deutlich, wie weit die Gemeinde Jesu ist, dass sie überall ist, dass der Herr sein Lob überall aufrichtet. Und so hat er es auch bei uns aufgerichtet. Und so dürfen wir ihn loben und preisen. Für heute Morgen habe ich einen Text aus dem Propheten Jesaja ausgesucht, aus dem sogenannten Trostbuch, also aus der zweiten Hälfte des Propheten Jesaja, die ab Kapitel 40 beginnt. Das beginnt ja mit diesen Worten, tröstet, tröstet mein Volk. Deswegen wird das Trostbuch genannt. Da sieht Jesaja in die Zukunft. Und was er da so alles sieht, das ist schon beachtlich. Hätte er gar nicht wissen können, als Mensch, wenn es ihm nicht von Gott geoffenbart worden wäre. Und da lesen wir im 43. Kapitel in den Versen 1 bis 7 Folgendes. Ich lese nach der Schlachterbibel 2000. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Und wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden, und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saba an deiner Stelle. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet, und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich will deinen Samen von Osten her führen und dich vom Westen her sammeln. Ich will zum Norden sagen, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bringe meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Erde. Einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Soweit unser Text heute Morgen. Wie ist denn eigentlich ein solcher Text auszulegen? Diese Frage wollen wir uns einmal stellen. Wie muss ein Bibeltext ausgelegt werden? So wie es mir passt? So wie ich denke, dass es sein könnte oder sein sollte. Ihr Lieben, in der Regel ist ein Bibeltext wörtlich auszulegen. So wird es auch an unseren Bibelschulen richtig unterrichtet. Die Bibel ist wörtlich auszulegen, es sei denn, wir haben Hinweise, dass sie sinnbildlich zu verstehen ist. Etwa wenn Jesus folgendermaßen beginnt oder wenn der Bibeltext damit beginnt und Jesus sagte ihnen ein Gleichnis, dann wissen wir, was jetzt kommt, ist eine Beispielgeschichte. Ein Bibeltext hat in der Regel oder er hat eine Auslegung, er kann aber viele verschiedene Anwendungen haben. Auf mein persönliches Leben, auf dein Leben, auf das Leben der Gemeinde. Und so wollen wir einmal einen Blick auf diesen Bibeltext heute Morgen tun. Ich habe ihn deswegen mit zwei ganz einfachen Punkten überschrieben, die man leicht behalten kann. Erstens Auslegung und zweitens Anwendung. Ganz einfach. Wir beginnen einmal mit Punkt 1, mit der Auslegung dieses Textes. Was sagt unser Text? Er beginnt mit den Worten, und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob. Und der dich gebildet hat, Israel. Also wir fragen, wer spricht? An wen wird gesprochen? Was wird gesagt? Ist es der lebendige Gott? Der Gottesname steht hier an der Stelle. In den meisten Bibeln mit Herr, so mit Großbuchstaben geschrieben. Da steht der hebräische Gottesname. Des Ewigen. Der war, der ist und der sein wird. Das ist die Bedeutung seines Namens. Der Ewige spricht hier und er richtet sich an Jakob, haben wir gehört, beziehungsweise an Israel. Also der erste Adressat unseres Volkes ist Jakob, beziehungsweise das Volk Israel. Jetzt will ich einmal den Rahmen ein bisschen weiter ziehen und mal zurückgehen in das Alte Testament, so ziemlich an den Anfang. Nach dem Turmbau zu Babel hatte sich die Menschheit zerstreut, so langsam über die Erde. Die Sprachverwirrung hatte stattgefunden. Jeder ging seiner Wege, aber das war ja nicht das Ende des Planes Gottes. Bei Gott passiert ja nichts aus Zufall. Wir können ihn ja nicht überraschen. Und um die Heilsgeschichte weiterzuführen, um auf die Erlösung hinzuwirken, wählte sich Gott einen Mann aus. Ungefähr 2000 vor Christus oder 1900 vor Christus. Das war Abraham. Und da lesen wir in 1. Mose 12, Vers 2 und 3, dass Gott zu Abraham sagt, ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Diese Verse sind uns teilweise recht gut bekannt, aber das ist eine wunderbare und große Verheißung, eine Zusage an Abraham und an seine Nachkommen, dass sie zu einem großen Volk werden würden, nämlich zum Volk Israel. Gott bestätigt das später, etwas später, in Kapitel 18 noch einmal an Abraham. 1. Mose 18, Vers 18. Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden, und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Warum hat Gott Abraham auserwählt? Warum hat er Israel zu einem Volk werden lassen? Warum hat er ihnen das Land Kanaan gegeben, das wir heute Israel nennen? Weil er die Erlösung vorbereitet hat. Weil der Tag kommen sollte, wo der Erlöser der Welt in diese Welt kommen sollte, und da musste Gott eine Umgebung schaffen, wo er seinen Sohn überhaupt hineingeben konnte. Und das hat er ja bereits ganz am Anfang der Bibel zugesagt. Adam und Eva lebten in einer perfekten Welt. Sie war vollkommen und ohne Sünde. Da war nur dieser eine Baum in der Mitte des Gartens, von dem Gott gesagt hat, davon sollt ihr nicht essen. Und dann geschah, was geschehen ist. Der Mensch ist Gott ungehorsam. Er verliert das Paradies, er verliert seine Unschuld. Und die Zustände, wie wir sie bis heute in der Welt haben, sind eingestielt. Aber bereits in dem Zusammenhang zielt Gott auf die Erlösung hin. Auch der Sündenfall ist nicht durch Zufall in diese Welt gekommen. Das hat Gott nicht überrascht. Er wusste das. Nun, er fragt den Menschen, was hast du da gemacht? Und Adam, der stolze Mann, ja, du hast mir doch diese Frau da gegeben. Die hat mir davon gegeben. Die ist dran schuld, ich doch nicht. Und dann fragt er die Frau, ja, ich bin doch auch nicht dran schuld. Da ist doch diese Schlange, die du geschaffen hast. Die hat mich doch verführt. Die hat doch gesagt, stimmt doch alles nicht, was Gott gesagt hat. Ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Und dann sagt Gott in diese Situation hinein, 1. Mose 3, Vers 15, man nennt diesen Vers auch das Proto-Evangelium. Protos, Prote, Proton, Proton, der Erste, das Erste. Also das erste Evangelium, zum ersten Mal die gute Nachricht von der Erlösung, von der Errettung. Da sagt Gott, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, der Schlange, dem Teufel, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Dieser Vers ist genauso wörtlich in Erfüllung gegangen, als Jesus am Kreuz starb. Die Schlange hat in die Ferse gestochen, der Sohn Gottes starb, aber Jesus hat den Kopf der Schlange zertreten und hat die Erlösung erwirkt. Hier sehen wir die große Linie, die Gott gegeben hat, warum er Abraham erwählt hat, warum er Israel erwählt hat. Und es gibt ja noch viele andere Weissagungen und Prophezeiungen darüber. Zum Beispiel, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Juda. Du bist nicht die kleinste Stadt unter den Fürsten in Juda. Micha 5, Vers 1. Aus dir soll mir kommen der Erlöser, der in Israel Herr sei, der Sohn Gottes. Und das wird dann auch im Neuen Testament bestätigt, in Matthäus 1. Ich lese diese Stelle einmal vor. Matthäus 1, Vers 21. Da sagt Gott zu Josef in Bezug auf seine Frau Maria, sie wird einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das war der Plan. Das war das Ziel Gottes. Nun, die Geschichte geht weiter. Wir kennen sie aus dem Alten Testament. Israel wird zum Volk. Israel wird in das verheißene Land gesetzt. Gott erfüllt seine Prophezeiungen. Aber was macht Israel? Bleibt Israel treu? Nein, wir wissen es. Es ist ein ständiges Hin und Her, wenn wir das Richterbuch lesen, die Samuelbücher, die Königebücher vor allem. Nach Salomo kam es ja zur Reichsteilung im Jahre 734 vor Christus. Israel wurde geteilt in das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Und im Nordreich waren lauter Gott ungehorsame Könige. Im Südreich ging es auf und ab. Da waren welche, die Gott gehorsam waren. Dann kam wieder einer, der Gott nicht gehorsam war. Und dann kam wieder einer, der eine Reformation eingeführt hat und das Volk wieder zu Gott zurückgeführt hat. Ein ständiges Auf und Ab. Aber aus Ganze gesehen kann man dann sehen in der Geschichte, wie ein Abfall stattfand, ein Abweichen von Gott, ein Weggehen von den Geboten Gottes. Und Gott hatte sie gewarnt. Und es kam, was kommen sollte. Es kam die Zerstreuung des Volkes Israel. Zum ersten Mal im Jahre 722 vor Christus. Das sind so ein paar Eckdaten. Wenn man sich die behalten kann, hilft das immens, auch die Bücher des Alten Testamentes zu verstehen. Also 722 vor Christus, 10 Stämme das Nordreich Israel wird von den Assyrern deportiert, in die Gefangenschaft geführt. Die 10 Stämme verschwinden scheinbar im Dunkeln der Geschichte. Manche meinen, nicht mehr auffindbar. Ich komme gleich noch mal kurz darauf zurück. Etwa 150 Jahre später, im Jahre 586 vor Christus, trifft das gleiche Schicksal das Südreich Juda. Zu der Zeit war Babylonien bereits zur Weltmacht aufgestiegen und Gott übte Gericht an seinem Volk durch die Babylonier und sie wurden nach Babylon deportiert. Aber nicht ohne Hoffnung. Menschlich gesehen, oder gehen wir mal noch weiter, der Messias, Jesus Christus, kam in diese Welt, sie lehnten ihn ab und im Jahre 70 kam die totale Zerstreuung in alle Welt. Das Volk Israel existierte nicht mehr. Die Römer machten ihm ein Ende und zerstreuten sie in alle Welt. Eine Zerstreuung, die bis zum heutigen Tag weitergeht. Aber wir sehen in der Geschichte bereits, dass sie dabei ist, wieder zu Ende zu gehen. Ich komme gleich auch da nochmal drauf. Also eine riesige Katastrophe fand statt. Aufgrund ihres Ungehorsams. Aufgrund ihrer Sünde. Und nach menschlichen Maßstäben hätte das eigentlich das Ende des Volkes Israels sein müssen. Kein anderes Volk in der Geschichte, kein anderes Volk auf dieser Erde hat jemals eine solche Katastrophe überlebt. Das Volk, außer das Volk Israel. Alle anderen haben sich assimiliert und sind dann aufgegangen in den Bevölkerungen, die dann halt entstanden sind. Wir brauchen ja nur unser eigenes Volk zu gucken. Wer kann denn noch die Kelten separieren und unterscheiden von den Germanen? Wenn ich euch so anschaue, ein Teil von euch ist vorwiegend keltischer Abstammung. Das ist hier im Siegerland, auch bei uns im Saarland. Und viele sind germanischer Abstammung. Dann haben noch viele noch relativ hohes römisches Blut in ihren Adern, in ihrer DNA, vor allem entlang der Mosel und im Schwarzwald, habe ich mal gelesen. Und wir bilden das deutsche Volk. Die anderen sind nicht mehr da, aufgegangen. Was würde mit Israel geschehen? Jetzt sind wir wieder in der Mitte unseres Textes. Ich habe jetzt nur mal den Rahmen so ein bisschen gespannt. Gott sagt in Vers 2 zu Israel, zu Jakob, zu diesem Volk, wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden. Und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Was ist das für eine Zusage, die Gott da seinem Volk gibt? Du wirst nicht verbrennen. Die Shoah wird dich nicht vernichten. Ich stehe zu dir, auch in der Zerstreuung, auch im Gericht. Keine Inquisition konnte Israel vernichten in Spanien. Keine Pogrome in Osteuropa haben dieses Volk je vernichtet. Und kein Nazireich konnte Israel auslöschen, wegen der Zusage Gottes. Nicht, weil die so schlau sind, nicht, weil die besser sind als alle anderen. Es ist Gottes Treue, es ist Gottes Zusage. Und auch keine arabische Liga konnte Israel bis heute vernichten und wird Israel je vernichten können. Es ist schwer, was dieses Volk alles erlebt hat. Psalm 66 spricht auch davon. Ich lese die Verse 10 bis 12. Da klagt David, das ist sicherlich auch schon prophetisch für die Zukunft. Du hast uns geprüft, o Gott. Du hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Du hast uns ins Gefängnis geführt, hast unseren Lenden eine schwere Last auferlegt. Du hast Menschen über unser Haupt fahren lassen. Wir sind in Feuer und Wasser gekommen. Aber du hast uns herausgeführt in die Fülle. Wir sehen Gott ist treu und er steht zu seinem Wort. Er hat in der Vergangenheit zu seinem Wort gestanden. Er wird in Zukunft zu seinem Wort stehen mit allen seinen Verheißungen, aber auch mit allen seinen Warnungen. Was sagt Gott hier über Israel? Schauen wir in Vers 3 und Vers 4, die nächsten beiden Verse unseres Textes. Da sagt er, ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saba an deiner Stelle. Warum? Vers 4, darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Ja, Gott gibt Völker hin für sein Leben. Wie soll man das auslegen? Ich wage mich fast nicht dran, zu diesem Vers viel zu sagen. Aber ich habe eine interessante Passage gefunden bei Hans Brandenburg in seinem zweiten Band der Auslegung zum Propheten Jesaja. Da sagt Brandenburg, ich zitiere das jetzt, er räumt Israel eine Vorzugsstellung ein. Er ist bereit, auf andere Völker zur Zeit noch zu verzichten. Ägypten, Kusch, wohl das heutige Nubien und Saba, ein Teil des heutigen Äthiopien. Israel soll sich dieser Bevorzugung bewusst werden. Die reichen afrikanischen Länder mit ihrer uralten Kultur werden der persischen Macht zum Opfer fallen. Israel aber soll durch die gleiche Macht seine Freiheit finden. Es ist, als wenn Gott den Persern jene Völker als Entgelt dafür hingibt, dass sein Volk die Heimkehr ins gelobte Land findet. Soweit einfach mal, was Brandenburg zu diesem Vers geschrieben hat. Aber wir gehen weiter. Gottes Zusagen, Gottes Wort, seine Verheißungen sind ja noch nicht zu Ende. Und da sagt er zu Israel, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Vers 5. Ich will deinen Samen vom Osten herbeiführen und dich vom Westen her sammeln. Ich will zum Norden sagen, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bringe meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Erde. Wenn wir diese Verse uns anschauen, dann sehen wir auch, dass die Zerstreuung Israels in alle Welt auch kein Zufall war, dass Gott das auch nicht überrascht hat. Es war alles in seinem Plan. Und er sagt hier durch Jesaja, 8. Jahrhundert vor Christus, es wird eine Zeit kommen, wo dieses Volk aus allen Enden vom Norden, vom Süden, vom Osten und vom Westen gesammelt wird. Und da sagt Jesaja zu einer Zeit, da war das Volk Israel ja noch gar nicht zerstreut. Wir sehen hier also Prophetie, Dinge, die Gott präzise in die Zukunft voraussagt, was kein Mensch kann. Daran können wir sehen auch und ablesen, dass das Wort Gottes absolute Wahrheit ist. Jetzt bin ich ja schon wieder ein bisschen bei Anwendung. Ich bin ja noch gar nicht bei meinem Punkt Anwendung. Aber genauso wie es hier steht, ist es gekommen. Vom Norden her sammelt Gott sein Volk. Wo ist denn der Norden? Wenn solche geografischen Hinweise in der Bibel sind, dann ist das immer vom Standpunkt Israels aus zu betrachten. Und die Erde ist ja in Längengrade eingeteilt und in Breitengrade. Und ihr könnt euch ja mal die Mühe auf eurem Atlas heute Mittag machen. Schaut euch mal Jerusalem an, der Breitengrad, der da durchgeht. Und dann geht ihr mal ein paar tausend Kilometer weiter nach Norden. Was liegt denn da oben im Norden? Welche Stadt? Moskau. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist. Wie oft wollte das Volk Israel, hatten Juden während der kommunistischen Zeit beantragt, nach Israel ausreisen zu dürfen. Und immer hieß es, niet. Nein. Und dann geschah, was keiner für möglich gehalten hat, der Kommunismus fiel. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und seit der Zeit sind mindestens 1 Million Juden aus der ehemaligen Sowjetunion nach Israel zurückgekehrt. Ihr Lieben, Gottes Wort geht vor unseren Augen in Erfüllung. Wir können es sehen. Ich will sagen, zum Norden gib her. Ja, der Norden musste hergeben. Und zum Süden halte nicht zurück. Der Süden, wo ist das denn? Ja, Afrika, von Israel aus gesehen. Und es war schon bewegend im Jahre 1991, in einer Nacht- und Nebelaktion, wie wir sagen würden, flog Israel 14.800 schwarze Juden aus Äthiopien nach Israel. Das war also schon eigentlich ein Wunder vor unseren Augen. Ich habe dazu ein Buch mit vielen Bildern zu Hause. Wer das mal lesen kann, will, darf mich ansprechen. Ich gebe es gerne mal weiter. Es war Krieg in Äthiopien. Die kommunistische Regierung stand davor zu fallen. Da waren dann die Rebellen, die standen schon vor Addis Abeba. Und nun wollte Israel 14.800 Menschen da auslegen, in Kriegssituation. Und sie mussten mit zwei Parteien verhandeln. Lasst den Flughafen in Ruhe. Wir wollen unsere Leute da raushaben. Keiner wusste, was passiert oder was passieren würde. 36 israelische Großflugzeuge, die wurden erst ausgeräumt, damit viel Platz war, flogen das Rote Meer entlang, Äthiopien rein. Sie landen auf dem Flughafen in Addis Abeba. Spezialkräfte der israelischen Armee nehmen Stellung mit ihren Gewehren, vielleicht auch Maschinengewehren. Keiner wusste, was passiert jetzt, welche Partei ballert jetzt. Es ist absolute Stille, absolute Ruhe. Die Menschen werden in die Flugzeuge eingeladen. Die Flugzeuge heben ab Richtung Israel und sofort nehmen die Rebellen Addis Abeba ein. Ein Wunder vor unseren Augen. Keine Kriegshandlung, bis Gott sein Volk herausgeholt hat. Wir sind Zeugen dessen, was Gott hier schon vor Tausenden von Jahren versprochen hat. Auch der Westen, Amerika, gibt seine Juden her. Nie war das Interesse an einer Einwanderung nach Israel so groß wie heute in den Vereinigten Staaten. In den letzten Jahren sind auch besonders viele aus Frankreich eingewandert, aufgrund der Pogromen. Jetzt ist der Osten hier noch übrig. Wer ist denn der Osten? Das ist Asien. Ja, wie ist denn das mit den 10 Stämmen? Sind die wirklich verloren? Nein, sie sind nicht verloren. Es gibt dazu einen guten Film, das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Looking for the Lost Tribes. Da müsst ihr gut Englisch können. Ich kann euch den Link mal geben. Ein Archäologe, ein Kanadischer, der dieser Sache nachgeht und dann einen Film darüber dreht. Das ist fantastisch. Zu sehen, wie die Seidenstraße weitergewandert sind von Assyrien nach Usbekistan, nach China, nach Indien und überall. Am Khyberpass, im Grenzgebiet von Pakistan und Afghanistan, eines der gefährlichsten Gebiete. Gut, ich will das jetzt nicht im Einzelnen weiter erklären, aber Gott holt sein Volk zurück. Die Bnei Menasche, die sogenannten Kinder Manasse aus Nagaland in Indien, heute kommen sie zurück. Erfüllte Prophetie. Halte nicht zurück. Bring meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Enden der Erde. Vers 7, an jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Warum hat Gott Israel geschaffen? Nach diesem Vers, zu seiner Ehre, damit er geehrt wird, damit er verherrlicht wird. Es war schon immer Gottes Ziel, dass Israel ihn verherrlichen sollte. Und dass Israel auch gerettet werden sollte. Und sie werden gerettet, der Tag kommt. Etwa Römer 11, 25 bis 27, wo Paulus sagt, ich sage euch ein Geheimnis. Israel ist zum Teil nur verstockt. Warum? Bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Es gibt also eine Zahl, die von uns keiner weiß, die nur Gott kennt, von Menschen aus allen Völkern, die gerettet werden müssen, die eingehen müssen, und dann wird auch Israel gerettet werden. Das ist jetzt die Auslegung in etwa zu diesen 7 Versen, die wir betrachtet haben. Jetzt kommen wir zum Punkt 2, die Anwendung. Warum haben wir denn überhaupt das Alte Testament? Warum ist es uns gegeben? Ihr Lieben, es ist uns gegeben, um uns zu belehren, um uns zu warnen, um unser geistliches Leben zu fördern. Die Schlüsselstelle, um das zu verstehen, finden wir in 1. Korinther 10. Da schreibt Paulus ja an eine heidenchristliche Gemeinde, an Griechen, nicht an Juden. Und er sagt 1. Korinther 10, Vers 6, diese Dinge, also einiges wird vorne dran erwähnt aus dem Alten Testament, diese Dinge sind zum Vorbild für euch geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Und Vers 11 und 12, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung auch für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Wie war das denn bei der ersten Gemeinde? Die hatten doch auch die Bibel. Was war denn deren Bibel? Das Alte Testament, ihr Lieben. Im 2. Timotheusbrief schreibt Paulus davon, Kapitel 3, Vers 16 und 17, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Was war denn die Schrift? Das waren die Bücher des Alten Testamentes, von 1. Mose bis Malachi. Das war die Bibel der Urgemeinde. Die Schriften des Neuen Testamentes waren noch nicht geschrieben oder die ersten wurden oder sind gerade erst geschrieben worden. Wenn Paulus sagt, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist, meint er an der Stelle in der Hauptsache das Alte Testament. Und Petrus schlägt in die gleiche Kerbe 2. Petrus 1, Vers 21, nämlich, dass keine Prophetie jemals aus menschlichem Willen, aus menschlicher Intelligenz entstanden ist, sondern die heiligen Menschen, die Propheten, haben geredet, getrieben vom Heiligen Geist. Es ist Geist gehaucht, das Wort Gottes, und es ist vollkommen. Und ich frage uns, ihr Lieben, können wir es uns leisten, in dem Licht das Alte Testament zu vernachlässigen? Es gibt ja unter uns Gläubigen da so manche, vielleicht auch verschrobenen Ideen. Ja, das ist so schwierig. Das 3. Buch Mose, da stehen ja nur Gesetze und Opfervorschriften. Brauchen wir das überhaupt? Oder wie ist das mit den Chronikbüchern? Da stehen so viele Namen drin, das ist ja so trocken. Will ich nicht. Oder mit dem 2. Teil des Propheten Daniel in etwa. Die ersten 6 Kapitel sind ja noch interessant. Daniel in der Löwengrube und diese Statue und so. Aber dann ab Kapitel 7, 8, 9, vor allem 10 und 11, da stehen so viele Prophetien für die Zukunft, die bereits Geschichte sind und so. Was wollen wir mit der Geschichte? Geschichte ist uninteressant. Ihr Lieben, können wir es uns leisten, so mit dem Wort Gottes umzugehen? Gott hat es inspiriert und uns gegeben, damit wir es erforschen, damit es uns zur Warnung dient. Das ist die Anwendung. Damit wir daraus lernen, wie wir es machen sollen, positiv und negativ, wie wir es nicht machen sollen. Deshalb lest das ganze Alte Testament im Gesamtzusammenhang, alle Bücher, alle Verse. Nehmt euch ruhig mal einen guten, aber bibeltreuen Kommentar zum 3. Buch Mose oder zur Chronik. Die Namen haben alle eine Bedeutung. Ich kann leider auch kein Hebräisch, aber das wäre immer was, wenn das mal ein Fachmann untersuchen würde. Da ist ganz bestimmt viel Evangelium drin, in all den Namen, viel Belehrung und Lehre für uns. Aber ich komme nochmal auf Israel zurück. Was war Israels Problem? Dass sie zerstreut wurden nach Babylon, nach Assyrien, 70 nach Christus in die ganze Welt. Es war ihr Ungehorsam. Es war ihre Sünde. Geht uns das nichts an? Oder geht mich das doch etwas an? Ich will noch eine kleine Geschichte erzählen dazu. In unserer Verwandtschaft hat eine der Töchter nach Norddeutschland geheiratet. Die haben 3 Kinder und wohnen im Gebiet von Gütersloh. Oh, Gütersloh. Jetzt kam die Pandemie, Corona, die Schulen wurden geschlossen, die Kindergärten wurden geschlossen. Und dann wurde das langsam so ein bisschen besser. Und dann gingen die Kindergärten wieder auf und Klein Clara ging wieder zum Kindergarten. 2 Tage später kam die Geschichte hier mit Tönjes und die Kindergärten wurden wieder geschlossen. Und die Mama nimmt das Fahrrad, hängt hinten dran den Anhänger oder wie man das nennen soll, wo man die Kinder reinsetzt, setzt die Kleinen rein, fährt mit ihnen spazieren. Kommt die Nachbarin und sagt, na, Clara, musst du heute nicht in den Kindergarten. Und Klein Clara, gerade mal 4 Jahre alt, streckt den Kopf raus und sagt zur Nachbarin, Corona, schon vergessen? Ihr Lieben, der Kindermund spricht ja oft die Wahrheit und Gott benutzt ja Kindermund, um zu uns zu reden. Mir ist das ein Stück weit zum Gleichnis geworden. Was ist denn eigentlich das größte Problem von uns? Ist es wirklich Corona? Es gibt doch etwas, was viel schlimmer ist als Corona. Das ist die Sünde. Und deshalb möchte ich das mal umwandeln. Nicht sagen, Corona schon vergessen. Ich will mal sagen, Sünde schon vergessen. Wir haben uns zu Jesus bekehrt. Die gesamte Schuld unseres Lebens ist durch das Blut Jesu abgewaschen. Aber ist damit Ende? Als ich 1971 zum Glauben kam, dachte ich auch, jetzt hast du es geschafft. Und ich bin heute noch dem alten Bruder Kramer dankbar, der uns auf die Seite nahm und gesagt hat, pass auf, die Ungläubigen, die hat der Teufel sowieso, die lässt er in Ruhe. Aber ihr seid ihm entwischt, jetzt geht's erst los. Und der hatte sowas von Recht. Es dauerte nicht lange, als die erste Anfechtung kam. Jung im Glauben, ungefestigt. Nie die Bibel gelesen vorher, nur mal aus dem kirchlichen Unterricht dieses und jenes gewusst. Und dann kommst du in eine Situation, du siehst niemand. Ja, du weißt genau, da ist eine Macht. Jetzt gerade da, die dir irgendwas anhaben will. Die Ungläubigen, die lässt der Teufel in Ruhe, die hat das sowieso. Aber uns, die wir gläubig sind, versucht er abzulenken und von Jesus wegzubringen. Und das immer wieder, unser ganzes Leben. In Russlands deutschen Kreisen, jetzt nur mal um ein Beispiel herauszunehmen, spricht man scheinbar gerne von der Augensünde. Habt ihr dieses Wort schon mal gehört? Ich glaube, ich habe es zum ersten Mal hier in der Hammerhütte gehört, als Olaf Latzel hier mal war. Der brachte das mal als Beispiel. Die Augensünde. Ja, dachte ich so bei mir, das ist gar nicht so schlecht, die Beschreibung. Augensünde. Was kommt denn da so alles zu uns? Über das Fernsehen und über das Internet. Heute zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich. Früher war das nicht ganz so schlimm. Da musstest du schon warten, bis am Fernsehen irgendwas gesendet wurde. Vorher konntest du das ja nicht sehen. Und heute kannst du im Privaten und im Geheimen einen Klick aufs Internet und genauso wie dieses arabische Lied kriegst du ja auch andere Angebote gemacht. Was mache ich jetzt mit diesen Angeboten? Klicke ich da drauf? Die Augensünde. Ich habe mal gelesen, dass es weltweit 3 Millionen Internetseiten geben soll, die sich mit Sex beschäftigen. Scheinbar ein eindrückliches Geschäft. Früher ging man an einem Kino vorbei, ob man wollte oder nicht, da hat man diese Bilder gesehen. Aber was mache ich denn? Ich habe hier noch einige Bibelverse aufgeschrieben, aber ich will sie jetzt nicht mehr zitieren, aber es würde sich lohnen. Jesus sagt in Matthäus 6, dass das Auge des Leibes Licht ist. Über das Auge kommt manches in unser Leben hinein. Kommt auch die Sünde in unser Leben hinein. Deswegen wirst du dich jeden Tag und auch ich mich jeden Tag neu entscheiden müssen. Gebe ich der Sünde nach oder nicht? Und der Satan kommt ja meistens zu Zeitpunkten, wo wir schwach sind. Und er weiß auch ganz genau, wo die Schwachstelle ist. Und machen wir uns nichts vor, wenn du dich heute gegen die Sünde entschieden hast, die kommt morgen oder übermorgen wieder. Das war doch bei Jesus auch so bei der Versuchung. Matthäus 4, Lukas 4. Jesus wehrte die Versuchung ab mit einem Wort aus der Bibel. Und dann heißt es am Ende dieser Geschichte immer, da ließ der Satan von ihm ab für eine Zeit lang. Ja, ja, für eine Zeit lang. Aber er kommt wieder, seid sicher, er kommt wieder. Das erinnert mich so an Kain, da sagt Gott zu Kain in 1. Mose 4, Vers 7, ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür. Und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Ihr Lieben, die Sünde lauert vor unserer Tür. Und sie wird immer wieder versuchen, Eingang bei uns zu finden. Und deshalb entscheide dich gegen die Sünde. Jeden Tag neu. Das ist ein Kampf, der das ganze Leben lang, bis wir beim Herrn sein werden, in jedem von euch stattfinden wird. Dieser Prozess, den die Bibel Heiligung nennt. Das heißt, dass wir kämpfen gegen die Sünde, dass wir es lernen, sie abzulegen, dass wir sie bekennen. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann belügen wir uns doch, sagt Johannes im ersten Brief. Das schreibt er an Gläubige. Wir werden also nie den Zustand erreichen, wo wir vollkommen sind. Das als Anwendung. Noch einmal, um jetzt abzuschließen, unterscheide beim Bibellesen Auslegung und Anwendung. Ein Bibeltext wie unserer aus Jesaja 43 hat eine Auslegung, eine Linie, aber er kann viel verschiedene Anwendungen haben. Ich könnte jetzt noch viel mehr Anwendungen aus dem Text euch sagen und mitgeben. Aber ich will es mal dabei bewenden lassen, denn unsere Zeit ist um. Aber studiere eifrig deine Bibel, auch die Bücher des Alten Testamentes. Und wende die geistlichen Lehren des Textes auf dein Leben an. Zieh die Lehre daraus. Lerne gehorsam zu sein, ich sage mir das auch. Tu es immer wieder und lies die Schrift auch in ihrem Zusammenhang. Möge der Herr uns alle segnen auf unserem Weg in der Nachfolge des Herrn, dass wir Sieg über die Sünde haben, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Wir beten noch miteinander. Gut. Soweit es möglich ist, stehen wir dazu auf. Herr Jesus, wir danken dir für dein kostbares Wort. Wir danken dir für die Zusagen, die du Israel gegeben hast. Sie zeigen uns, dass du treu bist deinem Wort. Und so dürfen wir auch wissen, dass du auch uns treu bist. Es wäre ja schlimm, wenn du Israel einfach verwerfen würdest, nur weil sie dir ungehorsam wären. Wer von uns könnte sonst wissen, dass er gerettet ist und gerettet bleibt, wenn wir einmal Dummheiten machen und von dir abweichen und du sagen würdest, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Danke, dass du treu bist und zu deinen Zusagen stehst und dass du auch an uns arbeitest und uns hilfst, uns Kraft schenkst, durch deinen Geist in der Heiligung zu leben. Hilf uns im Kampf gegen die Sünde bis ans Ende zu kämpfen und ja zu dir und zu deinem Plan zu sagen. Amen.